BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
Komm, wir laufen durch die Wüste, 250 Kilometer nur Wasser wird gestellt. Ich habe das als kompletten Blödsinn abgetan und merkte aber nach 2 Wochen, das geisterte die ganze Zeit in meinem Hinterkopf herum. Und ein halbes Jahr nach einem vermeintlich blödsinnigen SMS stand ich tatsächlich mitten in der Sahara am Start des damals härtesten Ultramarathons der Welt.
Diese Frau ist Bridget Weffelnberg. In ihrer Freizeit läuft sie bei Ultramarathons hunderte Kilometer durch Wüsten und Gebirge auf der ganzen Welt. Und das mit jetzt 61 Jahren. Aber wer bei solchen Läufen mitmacht, muss seine Grenzen kennen. Weffelnberg kommt gerade von einem 400-Kilometer-Lauf in der chinesischen Wüste Gobi zurück. Und da
habe ich halluziniert, 3 Chinesen, die vor mir liefen. Und das Witzige halt irgendwie an dieser Halluzination war, dass sie halt in Schwarzwaldtracht waren. Ich habe am Anfang gedacht, das wären irgendwie so ein Vorzeichen für einen Herzinfarkt oder sowas. Aber das ist ja nicht so. Man ist einfach total kaputt.
Trotzdem oder auch gerade deshalb rennt Weffelnberg durch eine Wüste nach der anderen.
Es ist halt irgendwie kaum zu überbieten. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen, was mich so erfüllt.
Die US-Amerikanerin ist 1988 von Washington in den Schwarzwald ausgewandert. Jetzt wohnt sie in Löffingen und arbeitet bei einer IT-Firma in Freiburg. Vor jedem ihrer Läufe sammelt sie Spenden für soziale Hilfsprojekte vor Ort. Was ihr härtester und gefährlichster Lauf war, wieso sie davon einfach nicht genug bekommt und warum sie in der Wüste immer ein Stück Parmesankäse im Rucksack hat, das erzählt sie in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Lisa Petrich, ich bin Redakteurin bei der Badischen Zeitung und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Werbung. Unsere Artikel auf der Website der Badischen Zeitung können Sie sich jetzt auch anhören. Testen Sie unsere neue Vorlesefunktion doch mal aus. Direkt in jedem Artikel auf badische-zeitung.de. Werbung Ende. Hallo Frau Weffelnberg, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Dankeschön.
Sie haben ja ein ganz ungewöhnliches Hobby. Sie machen bei Ultramarathons auf der ganzen Welt mit. Was ist das denn für ein Gefühl, wenn man so alleine mitten durch die Wüste läuft?
Es ist großartig, weil man den Rest der Welt komplett ausschaltet. Ja, also es existiert eigentlich gar nichts mehr. Das verlangt komplette, volle körperliche und mentale Konzentration. Und man muss ja fokussiert bleiben, sich orientieren, also mit dem GPS-Gerät oder sowas. Und es ist seltsam. Also ich habe so viele Rennen ja gemacht in den entlegensten Ortschaften der Welt und Regionen, aber es ist immer noch, also ich freue mich immer wieder auf eine neue Wüste oder eine neue Region und das nimmt mich einfach in eine völlig andere Dimension. Also zu vergleichen, das wäre ich wirklich einfach ein Teil von einem Film. Aber das ist halt, ja, wunderschöne Realität.
Und über was denkt man danach?
Man ist absolut fokussiert auf das Rennen, also wie geht es mir körperlich? Man schaut dauernd auf sein GPS, bin ich jetzt halt hier richtig? Wo sind die Mitläufer? Bin ich dann irgendwie gut im Rennen? Wie weit ist der nächste Checkpoint? Ja, die Gedanken schweifen einfach, die gehen einfach irgendwie dort irgendwie in die komischen Ecken, aber eigentlich beschäftigt man sich halt null mit Alltagsgeschichten, die existieren dann gar nicht mehr. Ja, also man beschäftigt sich einfach mit dem, wo man ist und die Gegebenheiten, die Landschaft. Ich habe halt immer, ja, komischerweise, obwohl ich das lange mache, Angst habe, dass ich mich verlaufe. Also ich achte dann halt sehr auf den GPS und auf mögliche Markierungen oder Änderungen, also Routenänderungen oder sowas, gell.
Aber gehen wir mal zurück an den Anfang. Sie haben ja 2006 bei Ihrem ersten Ultralauf mitgemacht. Das war in der marokkanischen Sahara, 250 Kilometer. Wie kam es dazu?
Das war ganz witzig und ich frage mich halt, wie ich dazu gekommen wäre, wenn das nicht passiert wäre, halt, was ich erlebt habe. Und zwar hat ein Bekannter von mir hier in Freiburg, der damals Medizin studiert hat, der hat einen Artikel gelesen irgendwo in irgendeiner Zeitschrift über diesen Lauf und er schrieb mir dann einfach jetzt halt abends mal spontan ein SMS und da stand nichts anderes drin als, komm, wir laufen durch die Wüste, 250 Kilometer, nur Wasser wird gestellt. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und ich dachte, was ist das denn für ein Blödsinn, gell? Also ich hatte ein paar Tage nichts mehr von ihm gehört und dann schreibt er, dann dachte ich, vielleicht hat er was getrunken. Und dann war das halt so, dass er eben diesen Artikel gelesen hatte und meinte halt, ja, ich sei halt ja, ein ganzes Füßchen verrückt und ich mache halt viel Sport und bin sicherlich offen für neue Geschichten. Und dann hat er mir ein paar Tage später die Homepage gezeigt und tatsächlich 250 Kilometer durch die südmarokkanische Sahara in 6 alles anderen als erholsamen Etappen. Nur Wasser wird gestellt, Unterbringung in offenen Berberzelten, Tageshöchsttemperatur bis zu 60 Grad. Und dann denke ich halt, was? Und ich habe das als kompletten Blödsinn abgetan und merkte aber nach 2 Wochen, das geisterte die ganze Zeit in meinem Hinterkopf herum. Und dann habe ich einfach mich halt konkret mit den Gegenargumenten auseinandergesetzt. Ja, also wer passt denn auf meine kleinen Mädels auf, wenn ich das mache? Wie kriege ich das finanziert? Bekomme ich überhaupt Urlaub? Ich hatte gerade neue Arbeit. Bekomme ich einen Startplatz? Und. Und ich habe das alles aufgeschrieben und witzigerweise merkte ich, dass das Elan und die Freude und so weiter auf sowas, das Interesse, das hat ja dazu geführt, dass ich wirklich alle Gegenargumente, habe alles dran gesetzt, dass ich alle Gegenargumente abbaue und das ist mir halt innerhalb von Wochen tatsächlich passiert und ein halbes Jahr nach einem vermeintlich blödsinnigen SMS stand ich tatsächlich mitten in der Sahara am Start des damals härtesten Ultramarathon der Welt.
Haben Sie dann gedacht, oh Gott, warum habe ich das gemacht?
Ich glaube nicht. Ich glaube einfach, ich habe einfach ja, das erste Mal das Gefühl, okay, jetzt läuft irgendwie so ein Film, gell? Also jetzt wird die Ausrüstung, alle mit beschäftigt sich monatelang davor. Das vereinnahmt einen ja komplett. Also man kann fast nicht mehr, also am Anfang vielleicht, aber dann irgendwann nicht mehr als Hobby. Das geht ins Fleisch und Blut über. Und ich war einfach komplett gespannt auf das, was kommt. Und nach einem Tag setzen sich natürlich halt die ersten Wehwehchen ein. Und man hat es zum ersten Mal gemacht. Ich habe halt festgestellt beispielsweise, dass ich halt irgendwie einen halben Haushalt auf dem Rücken hatte, was völlig unnötig war. Hat 13 Kilo und ich komme inzwischen mit 6 aus. Also man lernt einfach so Sachen ja dazu. Und ich war einfach extrem gespannt auf das, was kommt, ja.
Und seither konnten Sie nicht mehr aufhören, durch die Wüste zu laufen?
Ja, Blut geleckt. Also, und nach dem Lauf standen einige am Zieleinlauf. Es waren halt Media da und wurden halt viele Interviews geführt. Und man hörte dann einfach um sich herum, ja, ist ja schön und so, aber nie wieder. Und da hinten, oh Gott, nie wieder. Und diese ganzen nie wieder, die sieht man natürlich halt immer wieder. Aber meine Antwort war, ja, nochmal. Und ich habe mich umgedreht und zurückgeschaut in die Sahara und mir kamen die Tränen. Ja. Also das war einfach so ein Gefühlscocktail der Sonderklasse. Gell? Also Gott sei Dank ist es ja vorbei. Man war ja schon ein bisschen irgendwie erleichtert. Aber oh nee, es ist vorbei. Es ist Ende. Und dann, ja, das hat, wie gesagt, da habe ich halt Blut geleckt und mich dann dran gemacht, irgendwie Erfahrung zu bringen, was es ja sonst an sportliche Schandtaten gibt.
Wie kann man sich denn genau so einen Lauf vorstellen? Ich meine, 250 Kilometer, in der Zwischenzeit sind Sie ja auch schon viel mehr gelaufen, das ist ja eine irre Strecke. Wie ist sie aufgeteilt? Laufen da alle gemeinsam los? Und dann haben Sie gesagt, gibt es verschiedene Checkpoints. Hat man da ein Tagesziel? Können Sie mal so ein bisschen erklären, wie das aufgebaut ist?
Ja, das ist unterschiedlich. Es gibt ja Etappenläufe. Der gesamte Lauf ist aufgeteilt in Tagesetappen. Das heißt, alle laufen gleichzeitig los und dann kommen die Leute halt unterschiedlich spät oder früh halt ins Ziel. Und die kumulative Zeit, die zeigt dann halt, also wer das Ding dann halt irgendwie gewonnen hat. Aber man fängt ja jeden Tag irgendwie dann miteinander an. Ich habe mich aber nach ein paar Jahren, habe ich mich auf Nonstop-Läufe spezialisiert, beziehungsweise einfach meinen Fokus drauf gelegt. Und das war grandios. Also man fängt, alle sind einmal am Start und das Feld zieht sich natürlich dann aus verschiedenen Gründen dann komplett auseinander. Die Aufregung ist dann einfach groß und man läuft dann halt los und ich laufe einfach mein Ding. Ich laufe am Anfang einfach sehr langsam und check halt irgendwie, ob alles irgendwie in Ordnung ist und halte aber eine gewisse Geschwindigkeit halt ein. Und ja, an dem Start von dem 1200-Kilometer-Lauf beispielsweise in Mauretanien, da habe ich halt vielleicht zum ersten Mal gedacht, oh, was machst denn du jetzt? Oh Gott. Und dann habe ich einfach blitzschnell umgeschaltet auf Checkpunkt für Checkpunkt. Ja, also alle 40 Kilometer waren ein Checkpunkt. Da wartete dann halt eine Tasche, die wir dann am Anfang abgegeben hatten. Die wurden ja dann halt verteilt auf die gesamte Strecke. Und ja, das war halt dann einfach meine Vorgehensweise sozusagen, gell? Aber das ist schon erschreckend erstmal, wenn man da am Start steht. Und also ich habe zuerst 300 Kilometer nonstop gemacht und dann habe ich das gesteigert und gesteigert, dann über 700 und 800 und dann bin ich auf 1000 und um die 1200 ja gekommen. Das ist halt ein anderes Leben. Es ist sehr, sehr aufwühlend, ja.
1200 Kilometer, wie viele Tage braucht man denn da ungefähr dafür? Wie lange ist man da unterwegs?
Also ich hatte mir vorher eingeteilt ungefähr 80 Wüstenkilometer. Das heißt, man läuft ja dann quasi im Sand. Das ist eine ganz andere Nummer als auf Asphalt. Also eigentlich habe ich das so ziemlich genau einhalten können, ja Gott sei Dank. Also 80 Kilometer am Tag. Ich war 16 Tage, also knappe 16 Tage unterwegs, genau. Und dann am 16. Tag bin ich ja dann halt über die Ziellinie gelaufen hier.
Boah, nicht schlecht. Okay. Und für die Orientierung sind dann Sie selbst zuständig? Das heißt, Sie haben ein GPS-Gerät dabei? Und
je länger der Lauf, desto eher man auf sich selbst irgendwie gestellt ist. Weil man kann dann einen kleineren Lauf, also sagen wir halt 200 Kilometer oder sowas, das kann man ja markieren, also die Organisator vielleicht. Aber es gibt auch, wenn der Weg markiert ist, gibt es auch GPS, also die Koordinaten, falls irgendwas passiert, weil beispielsweise in Indonesien habe ich in einem Lauf teilgenommen und die Affen haben ja sogar die Markierungen ja geklaut. Und dann war es halt Pflicht, dass wir dann entweder in der Uhr die GPS, die Koordinaten haben. Also das ist ja sehr unterschiedlich. Das kommt auf die Strecke, auf die Gegebenheiten drauf an. Ja. Aber es ist halt entweder gut markiert oder es sind halt relativ viele Leute von der Organisation auf der Strecke, die passen dann halt irgendwie auf, dass man sich halt nicht verläuft. Aber meistens ist halt GPS, ja.
Und wenn man jetzt eben so eine Strecke hat, wo man aufs GPS-Gerät angewiesen ist, was passiert, wenn das dann doch mal ausfällt oder so? Das ist
man
ja die Horrorvorstellung.
Ein zweites. Oh, okay. Also auf jeden Fall. Und ich staune immer wieder, weil ich halt eigentlich fast die Einzige bin, die dann ein Zweitgerät hat. Das gibt's ja gar nicht, weil ich habe in Mauretanien habe ich es halt gelesen, wie über Steinwüsten gelaufen, geklettert. Das Satellit setzt kurz aus und dann zeigt es nicht den richtigen Weg und dann man läuft dann irgendwie so einige Meter oder Kilometer möglicherweise in die falsche Richtung, bis das Signal dann halt wieder da ist und so. Und da habe ich dann bei einer Gelegenheit, bei einer Kletteraktion nachts wirklich fast das GPS-Gerät ja verloren. Aber ich weiß, ich habe halt irgendwie ein Backup, also in dem Rucksack.
Und übernachten können Sie dann bei den Checkpoints auf der Strecke?
Die Checkpunkte sind ja halt eben dafür da und es gibt dann halt dort Zelte.
Okay.
Wobei bei den Nonstop-Läufen ist es ja halt so, dass man einfach alles selber einteilt. Es kann ja auch sein, dass ich halt absolut erschöpft und müde bin und mich halt auf eine Steinwüste hinlege, weil ich halt so müde bin. Und dann stelle ich halt den Wecker auf 20 Minuten oder eine halbe Stunde und dann penne ich halt. Also das merkt man ja nicht, wenn man so müde ist. Aber meistens kann man das ja so schon so einrichten, dass man am Checkpunkt, dann das sind ja halt meistens dann halt Matratzen oder man ist ja dann geschützt im Zelt oder so. Gell.
Was ist denn aber sonst noch so in Ihrem Rucksack? Was muss man da alles mitnehmen?
Also es gibt halt eine Kernpflichtausrüstung. Also das ist halt alles, was man dann braucht, sollte man wirklich in eine sehr schlechte Situation kommen. Also man muss dann halt mindestens 2000, wenn nicht 3000 Kalorien dabei haben, extra Wasser, dann hat man eben zweites GPS-Gerät, Stirnlampe, Batterien dazu. In China war ein eigentlich ein relativ schwerer Schlafsack auch vorgeschrieben. Je wärmer, desto schwerer sind die Dinger und die nehmen dann einfach unheimlich viel Platz ein. Aber medizinische Decke, einfach Sachen, die einen ja schützen, sollte man dann, was in China auch passiert ist, dann halt unterkühlen. Ja. Dann Medikamente, man müsste dann auch die Blasen dann auch notfalls selber versorgen können. Was nicht in den Rucksack kommt, ist alles, was als Luxus zählt. Und Luxus ist halt beispielsweise Wechselkleidung. Also man stinkt einfach die ganze Zeit und das beeinflusst nicht die Laufgeschwindigkeit oder die Leistung. Das ist halt schon schwierig. Also man muss einfach sagen, also scheiß drauf. Ja, ich stinke, alle stinken und ich stinke halt auch. Und einfach die Sehnsucht nach einer Dusche oder Wechselkleider oder neue Socken oder sowas, das muss man einfach aushalten. Ja, daran stirbt man ja nicht. Also.
Okay. Und was haben Sie dann zu essen dabei? Also was sind dann die ganzen Kalorien?
Ja, also Sachen, die man dann, sagen wir halt, an einem normalen Alltag eher vermeidet, aber hoch kalorischen Geschichten mit, also ja, Nüsse teilweise, aber Sachen wie Salamistangen und ich habe dann auch gerne Parmesankäse. Das ist, hat natürlich hat eine Kalorienfettbombe und da ist dann sehr viel Protein dabei.
Also Geheimwaffe, Parmesankäse, immer für Extremläufe dabei.
Ja, und kartoffelbasierte Mahlzeiten. Es gibt was ganz Geniales, und zwar ist es halt so Kartoffelbrei, so die Flocken halt, ja, die ist trocken, weil das wenig wiegt. Und das kann man mit kaltem Wasser anrühren. Also möglichst autonom bleiben, viel Salz und man ist ja dann halt satt, also wenn das dann also kartoffelbasiert ist. Wenn man Glück hat, wie in Mauretanien, machen die Einheimischen an den Checkpunkten haben da eine eigene Küche sogar und das für die hat gar nicht, das kriegen die nicht in den Kopf, dass man irgendwelche Tüten Sachen hat und dann kochen sie wirklich frische Kartoffeln und Nudeln und Spaghetti und einfach so Eintöpfe und es ist total interessant, ja, und das ist natürlich halt das Allerbeste.
Ja, super. Können Sie noch zählen, wie viele solcher Läufe Sie jetzt schon geschafft haben?
Das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, ja, schon an die 200 oder so, also in den letzten 20 Jahren. Also ich komme jetzt in das 20. Jahr, unglaublich. Ich würde sagen, ja, also über 200, ja. Einige halt zweimal oder dreimal, aber meistens versuche ich die nicht zu wiederholen. Ansonsten gibt es dann halt, ich habe angefangen auch Läufe zu kombinieren. Also ich habe letztes Jahr The Track nochmal gemacht. Das ist halt irgendwie 520 Kilometer Lauf durch das Outback von Australien. Und zwei Wochen später bin ich dann halt, habe ich einen 250 Kilometer Lauf gemacht am Kilimanjaro. Und also ich habe dazwischen, habe ich halt 10 Tage gearbeitet, aber ich habe einen Lauf gut gehabt bei dem Veranstalter und musste das dann nutzen. Und dann bin ich jetzt auf die Idee gekommen, die Läufe dann irgendwie so zu koppeln, wenn das nicht lang genug ist für mich.
Also gell? Noch extremer.
Ja, weil das ist halt, also das hört sich halt komisch an, aber das man gewöhnt sich an 250 Kilometer und dann ist die Herausforderung dann halt irgendwie nicht mehr da. Aber wenn man dann halt noch einen Lauf davor hat, war natürlich halt etwas riskant, aber gut, ich habe es ja geschafft.
Was war denn der härteste Lauf?
Der härteste Lauf, das ist halt witzig, weil das war nicht der 1200er. Das habe ich einfach also irre gut gefühlt, war mental irgendwie sehr, sehr stark und so weiter. Ich würde sagen 2018 das Ultra Gobi 400. Also das war irgendwie viel härter, komischerweise, ja. Die Länge hat mir in Mauretanien nichts ausgemacht, aber in China waren 400, das war, ging halt wirklich in vielen Hinsichten an die Grenze. Ja, wegen dem Terrain und der Kälte und ja, das, ja, die wissen ja schon, also wie sie dann irgendwie die Läufer ja schon herausfordern, ja. Das war es, komischerweise, ja.
Sie haben in einem anderen Interview mal erzählt, dass Sie bei einem Lauf auch schon mal Halluzinationen hatten und dass man dann irgendwie aufpassen muss, nicht ins Delirium zu fallen. Wie kann man sich das denn vorstellen?
Also man hat ja dann, wenn man so erschöpft ist und so müde ist, hat man ja überhaupt keine Kontrolle. Heftige Halluzinationen aller Art und das ist halt witzig, was das Gehirn einfach so aus Erlebtem und also sehr, sehr, sehr weit in der Vergangenheit liegendem und irgendwie Leute, die man lange nicht mehr gesehen hat, ist absoluter Kurzschluss im Gehirn und man bildet sich diese Figuren ein und man kann dann noch so mehr die Augen zumachen. Man meint, wenn man blinzelt oder sowas, ist es dann halt weg, nix. Und es kann ja auch sein, dass sich halt irgendwie Halluzinationen wiederholen oder sich fortsetzen. In der Wüste Gobi habe ich halluziniert, weil ich ein chinesischer Lauf hatte, waren etliche chinesische Läufer. Ich war aber in dem Moment alleine, wo ich dann vor mir auf einmal, es würde dann auch ein Scheinwerfer ein Licht auf sie werfen, 3 Chinesen, die vor mir liefen. Und das Witzige halt irgendwie an dieser Halluzination war, dass sie halt in Schwarzwaldtracht waren. Ja, also okay. 3 männliche, also mit Bollenhut und mit Strohschuhen und allem. Also das ist ja halt vielleicht bei mir, weil ich im Schwarzwald lebe, halt irgendwie etwas nachvollziehbar. Aber was ich dann nicht nachvollziehbar fand, war, dass ich in Mauretanien dann bei dem 1000-Kilometer-Lauf, da setzte sich das dann fort. Und die Chinesen, die dann halt irgendwie in Schwarzwaldtracht waren und vor mir liefen, die waren auf einmal nackt. Ja, und die habe ich ja dann Gott sei Dank ja nur von hinten ja gesehen, aber das ist halt wahnsinnig. Also haargenau irgendwie die gleichen Menschen, die hatten waren ja nur nicht bekleidet und hatten da trotzdem die Wollenhüte und die Strohschuhe an. Aber es gibt alles, ich habe alles von riesige Weinflaschen bis Kühe in Hochzeitskleidern, bis halt riesige Parkplätze, die natürlich in der Wüste gar nicht gibt, also... Und das geht ja auch an den Geruchssinn und Gehör. Also man kann sich auch einbilden, dass man Geräusche hört und dass man Sachen riecht. Interessant, gell?
Das ist verrückt. Aber können Sie vielleicht zur Einordnung sagen, geht es dann anderen TeilnehmerInnen auch so? Also,
oh ja, ja.
Also ist es quasi total, normal, dass man da so ein paar Halluzinationen hat?
Ja, das bleibt einfach nicht aus, weil man die Augen werden zuerst halt sehr, sehr müde und... Ja, man ist einfach, also der Körper und der Geist und überhaupt ist komplett müde, ja. Aber man kann ja trotzdem laufen, das ist irgendwie das Interessante. Und irgendwann kommt man an einen Punkt, je nachdem wie das Terrain ist, muss man natürlich halt langsam machen, weil man ja sonst irgendwie stolpern kann und so. Aber die erzählen dann irgendwie die wahnsinnigsten Sachen halt, ja. Dass sie dann irgendwie am Horizont irgendwie Löwen sehen, das gibt's halt nicht. Man würde keine Lizenz für solche Läufe bekommen, wenn das denn, also wilde Tiere wirklich dann rumliefen, ja. Wobei es halt wilde Tiere gibt, die gibt es in Südafrika, die gibt es halt in Mauretanien und so. Das ist halt nur, dass sie eher menschenscheu sind. Also, aber gut, also mit Kamelen, die man immer wieder, mit denen man immer wieder zu tun hat, das ist ja auch nicht so zu spaßen, besonders wenn sie Babys haben. Ja, also,
Kamelen oder was?
Kamele, ja, genau. Mhm. Also ein Läufer hat ja, halluziniert ja beispielsweise, dass ein Kamel, also eine Gruppe von Kamelen sich unterhalten hatte, ja, über politische Themen. Ja, also die sind in großen Gruppen und dann, und die Sache ist, man kann meistens einfach stur, schnacks, einfach mal durch diese Ansammlung von Kamelen ja laufen. Und die tun ja nichts, aber sobald Babys dabei sind, müssen wir aufpassen und einen ganz großen Bogen machen, weil sie die Babys, die fühlen sich dann bedroht. Sie meinen dann halt irgendwie, was da war es natürlich halt bei einem sehr gefährlich, weil er hat sich halt eingebildet oder halluziniert eben, dass diese Kamele sich halt irgendwie über internationale politische Themen unterhalten haben. Und es waren Babys dabei. Die wurden dann irgendwie aggressiv und da ist er dann, glaube ich, irgendwie dann hat wach geworden, hat ja realisiert, dass die dann irgendwie ihm nicht so wohlwollend gegenüberstehen, gell? Also, aber manche erleben beispielsweise auch komplett andere Persönlichkeitszüge, die sie von sich gar nicht gekannt haben. Die werden aggressiv oder meinen, die Mitläufer wollen einen ja irgendwie abstechen oder die werden also wirklich die kuriosesten Dinger, ja, also von ganz ruhigen Menschen. Aber meistens ist das, sagen wir, völligen Blödsinn und Schwachsinn, was man sich dann irgendwie einbildet zu sehen. Und das ist also absolut interessant, weil ich habe ja beispielsweise mit Marionetten nichts zu tun. Aber in der Wüste Gobi das letzte Mal 2018, wo es da auf eine Strecke ging, habe ich mir alle möglichen Marionetten irgendwie vorgestellt. Also das Terrain, die Konturen und alles, das gibt das alles wieder her, also fördert das. Und dann denkt man, hä, wo kommt denn das jetzt her? Gell? Also richtige Geschichten oder so. Ja.
Okay, aber ist es nicht auch ein Warnzeichen des Körpers, dass man jetzt mal langsamer machen sollte, vielleicht doch mal eine Pause einlegen?
Ja gut, man sollte ja schlafen, aber gefährlich wird es halt nicht. Wenn man sich halt hinlegt, Augen zumacht, einfach ein bisschen Ruhe gibt und sich nicht mit GPS und macht sich halt keine Gedanken, 10 Minuten, 20 Minuten, ist man dann halt in Gänsefüßchen, fühlt man sich halt etwas frisch. Und wenn man dann halt noch eine Stunde pennt oder zwei und dazu... pennt man natürlich dann halt bei totaler Erschöpfung dann extrem schnell ein und schläft dann zwei, dreimal so tief wie beim normalen Schlaf. Und dann fühlt man sich etwas frisch, wenn man wach wird. Das hört sich ja komisch an und da hört es auf. Aber ich habe am Anfang gedacht, das wäre irgendwie so ein Vorzeichen für einen Herzinfarkt oder sowas. Aber das ist ja nicht so. Man ist einfach total kaputt. Ja.
Generell ist es wahrscheinlich aber schon auch eine Hürde, genug auf seinen Körper zu hören und zu schauen, dass man sich nicht belastet bei der ganzen Hitze und abends wieder Kälte in der Wüste.
Man belastet sich halt großartig. Also das gehört ja dazu. Also wenn keine Belastung da wäre, dann wird das dann, also man fordert sich dann halt irgendwie extremst heraus. Aber man hört natürlich auf seinen Körper. Wenn man irgendwie ohnmächtig unfällt, dann hat man ja genug. Aber komischerweise habe ich halt ich komme wesentlich besser bei den heißen Läufen zurecht als bei den kalten. Also obwohl ich halt kalte Läufe beispielsweise am Polarkreis oder sowas ja gemacht habe in Grönland, ja. Also ich komme mit der Hitze also extrem gut zurecht. Also in Südafrika hatten wir beispielsweise halt, die Temperatur ging auf, glaube ich, 58. Also das ist ja schon, da hat man das Gefühl beim Laufen, dass eine irgendwie 20 Föhne so entgegenhält. Mhm. Aber es geht auch. Also man muss halt nur mal achten darauf, dass man genug trinkt, dass man genug Elektrolyten hat und Salz und dass das Essen ja halt stimmt.
Aber würden Sie sagen, Sie kennen Ihre Grenzen, Ihre körperlichen und mentalen Grenzen?
Absolut, ja, kenne ich. Außer bei Unterkühlung. Also, nee, Quatsch. Also ich kenne die Vorzeichen davon. Aber das kann man ja dann halt irgendwie nicht mehr steuern, gell? Also, und die Hitze, da kann man ja dann halt Sachen machen. Man kann ja dann irgendwie Sachen ausziehen und so. Man ist also bei Unterkühlung, da merke ich halt die Vorzeichen und dann werden die Ärzte einfach angehalten, das schon. Ja.
Mhm. Beim Thema Unterkühlung würde ich auch gerne auf Ihren letzten Lauf zu sprechen kommen. Sie kommen ja gerade aus der Gobi-Wüste zurück und haben mir ja vorab schon gesagt, dass ein Problem da eben auch Unterkühlung war. Können Sie nochmal kurz zusammenfassen, wie kam es dazu und wie sind Sie dann während dem Lauf damit umgegangen?
Genau, also der Veranstalter macht es natürlich halt den Läufern nicht leicht. Und ein Teil diese Schwierigkeit natürlich und Herausforderung ist halt, dass die Tour natürlich dann halt in die Höhe geht, also in die Berge, wo es einige terrainbezogene und witterungsbedingte und so weiter Herausforderungen ja halt gibt. Und also witzigerweise habe ich halt, ich war ja 5 Wochen im Himalaya, im indischen Himalaya im Mai und Juni für einen 480 Kilometer Lauf und habe überhaupt weder auf 3000 noch 4000 oder 5000 oder 6000 Metern Probleme gehabt mit Kälte oder so. Aber in China, also sowohl 2018 als auch hier, die Temperaturunterschiede in der Gobi sind extremer als sonst wo in der Wüste. Es kann ja 48 Grad sein, sobald die Sonne untergeht. Ja, wird ja schon knackig und dann 2 Uhr morgens kann es ja minus 16 sein, ja, oder minus 20, wo das Wasser denn in den Flaschen friert und so. Ich habe mich ja gefragt, wo ist der Unterschied? Und im Himalaya ist es trocken, ja. Also die Luft ist ja eher trocken. Und in der Gobi ist es eine sehr nasse Kälte, ja. Also es geht richtig in die Muskulatur irgendwie hinein, ja. Und ich habe es gemerkt, das letzte Mal habe ich es nicht gemerkt, aber die Ärzte haben es gemerkt. Irgendwie hat man eine andere Hautfarbe, die Pupille vergrößern sich oder irgendwie hat man so einen Blick oder man irgendwie kommt man einem irgendwie verwirrt vor, keine Ahnung was. Also das letzte Mal haben sie einfach jetzt halt schnell mir warme Flaschen gegeben, eine Schlafsacke ausgeholt. Ich müsste dann irgendwie da 5 Stunden dann liegen, bis die Parameter dann gestimmt haben. Und dieses Mal bin ich dann in eine Schlucht gekommen, wo ich halt gemerkt habe, es kann ja nicht so schnell so kalt sein und so feucht. Und es war halt ein Fluss. Und genau, und dann haben wir halt einen Guide dabei gehabt, weil sie die Route ändern mussten, weil sie Wölfe entdeckt haben. Also eine ganze Rudel, also 20, 25, 30 Wölfe. Und dann haben sie halt alle dann plötzlich dann halt also sehr schnell umleiten müssen. Und dann habe ich halt einfach gemerkt, dass man wird einfach anders. Man wird dann auch irgendwie so fast irgendwie in einem Delirium und man läuft dann halt total langsam und dann habe ich halt irgendwie mich an den Guide gelehnt, also an seine Schulter und da wusste ich, nee, das bin ich jetzt nicht, also irgendwas stimmt da nicht. Und dann habe ich halt, man hat ja so einen Tracker, also man hat ja ein Gerät, sowohl, also man kriegt ja vom Veranstalter ein Satellitentelefon und einen Tracker, das heißt, die könnten per Satellit uns ja verfolgen, die wissen genau, wo wir sind ja dann. Und dann können sie halt sehen, wenn man plötzlich dann irgendwie also sehr langsam läuft oder was dann auch ist. Und auf jeden Fall ist auf diesem Tracker ist halt ein roter Knopf und dann kann man das halt irgendwie drücken. Und das heißt, dass die nächst herumfahrenden, also die nächsten Ärzte, die sollen dann einfach zu einem mehr kommen. Ja.
Und den Knopf haben Sie gedrückt?
Ich habe den Knopf ja gedrückt, genau. Und ich habe eigentlich gar nicht überlegt, was das für Konsequenzen hat. Das ist halt nicht das Aus. Also das Aus ist, wenn die Ärzte sagen, man bleibt in einem nächsten Checkpunkt und das geht ja nicht weiter. Gell? Aber das war mir halt nicht so wichtig, ehrlich gesagt. In dem Moment in dem Moment habe ich jetzt halt an meine Kinder gedacht und die mich ja dann gefragt, was würden die denn halt wollen? Wollen sie, dass ich auf Teufel komm raus dann einfach Gas gebe, um ja irgendwie Dritte oder Vierte zu werden? Oder ist es okay, wenn ich das einfach so laufen lasse? Ja, und man ist ja natürlich vernünftig bei den Sachen. Also die Gesundheit, also es gibt ja Hunderte von diesen Läufen, ja. Und ich habe dann ja Hunderte auch gemacht. So wichtig ist das jetzt halt nicht und ich setze meine Gesundheit nicht aufs Spiel. Also langsam jetzt, ja.
Sie haben den Lauf in der Gobi-Wüste dann ja also nicht so abschließen können, wie Sie es gerne wollten, also nicht mit der Platzierung. Genau. Waren Sie denn trotzdem zufrieden?
Ja, da kommt natürlich halt die Lebenserfahrung irgendwie dazu. Also ich bin jetzt, weil ich so viel erlebt habe, mich hat auch sehr, sehr viel weiterentwickelt habe, ist es jetzt nicht mehr der Ehrgeiz und ich will jetzt platzieren und ich will jetzt halt, ich habe so oft stand ich auf dem Treppchen, ja, also ich habe wirklich also Sachen gewonnen, wo ich halt nie im Leben gedacht hätte, ja, wie der Vulkan-Ultra auf Java in Indonesien oder sowas, also nie im Leben hätte ich ja gedacht und ich war jetzt halt auch, platziere jetzt halt immer noch, also bei The Track, also zweite oder sowas, das war nach also 520 Kilometer, das ist halt schon der Wahnsinn, aber ich habe ein bisschen den Fokus jetzt gewechselt, also nicht nur auf die ganzen Platzierungen und ich sehe das auch nicht als Spaß und Safari oder sowas, aber ich versuche das einfach auch bewusster wahrzunehmen, ja. Also ich habe letztes Jahr bei The Track, der Finish ist am Ayers Rock, also diese Wahrzeichen Australiens, dieser riesengroße Stein Ayers Rock. Und ich habe absichtlich einen Kilometer vor dem Ziel Einlauf, weil ich wusste, ich kann die Platzierung, ich bin Zweite und daran ändert sich jetzt nach einem Kilometer nicht, weil wir so viele Kilometer hinter uns haben. Und ich wusste, der Zieleinlauf kommt und ich habe mir Schuhe ausgezogen und ich bin einfach langsam gelaufen und habe einfach den Anblick irgendwie dann halt genossen von dem Ayers Rock. Ja, das war das dritte Mal, ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache, aber ich habe mir einfach gedacht, falls ich diesen Riesenstein nicht mehr sehe, gell, dann habe ich das wirklich bewusst, den Sonnenaufgang und alles dann halt richtig bewusst erlebt. Insofern, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich bin, das, was ich in der Gobi erlebt habe, das Ganze drumherum, ist einfach genial. Genial. Also es kann mir eigentlich nur gut gehen bei dem, was ich erlebt habe. Und ich gebe ein Beispiel. Also was wir nie irgendwo erleben. Man muss sich vorstellen, der Finish von der Gobi war mitten in der Gobi. Und da war der Zieleinlauf. Und man könnte ein Lied an den Veranstalter schon Monate vor dem Lauf aussuchen. Ja, also
das
egal.
Dann gespielt wird, wenn man einläuft.
Genau,
oder?
Stevie Wonder oder Eminem oder egal was. Und das war halt total witzig zu sehen, welche Lieder die Leute alle irgendwie gewählt haben. Und ich habe ein Lied genommen, was meine Tochter mit so einer Metalband aufgenommen hat. Ja, meine ältere Tochter Mareike. Und da stehe ich dann in der Wüste Gobi und renne auf diesen Camp halt zu. Und hier singt meine Tochter in der Gobi und man hört das dann irgendwie irre, eine irre Erfahrung. Ich habe sie auch gesagt, ich sag, Mama, wieso hast du das Lied ausgesucht? Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie das ist. Man steht in der Gobi und da singt jetzt halt irgendwie diese 17-jährige Mädel so laut. Ja, und also Wahnsinn, Gänsehaut, irre. Ja.
Man spürt Ihre Begeisterung sehr deutlich. Damit würden Sie im Prinzip meine nächste Frage auch schon beantworten, nämlich warum Sie überhaupt das so faszinierend finden, diese Extremläufe zu machen. Das wurden Sie ja auch schon oft gefragt, warum Sie sich das überhaupt antun, weil damit auch viel Belastung für den Körper und für den Kopf mit einhergeht. Und Sie haben ja schon vorab gesagt, Sie finden es ganz schwierig, die Begeisterung irgendwie in Worte zu fassen.
Na, die Sache ist, dass bei allem, was man irgendwie leidenschaftlich gerne macht, es gibt ja keine Hobbys und keine, wo man nicht auf etwas verzichtet, wo man dann Opfer bringt und wo man dann, keine Ahnung, unangenehme Situationen irgendwie annimmt. Und ich staune immer wieder, wie viele Menschen sich halt darauf irgendwie fixieren, weil das andere, ja, also das sind die Unannehmlichkeiten und nicht duschen und nicht schlafen und bla 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 bla. Und astronomisch irgendwie hoch ist das, was man ja dann halt sonst erlebt. An den entlegensten Ortschaften der Welt, ja. Es ist halt irgendwie kaum zu überbieten. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen, was mich so erfüllt. Also das kann man gar nicht mehr als Hobby, das ist das Lebensweise, das bestimmt irgendwie täglich, also im Training, Ernährung und Planung und so weiter. Ja, wenn ich halt zurückkomme, falle ich in ein Loch, aber ich werde ja sehr schnell dann durch den nächsten, einfach die Gedanken an den nächsten Lauf dann irgendwie rausgeholt, ja. Aber wie gesagt, ich denke halt überhaupt gar nicht drüber nach, über ob ich ja Blasen habe oder ob ich müde bin, ob ich halt irgendwie, und das, diese Geschichten kann man ja auch meistern, ja. Dann weiß ich, okay, dann werde ich halt, wenn ich schlafen, was kann ich dann tun? Da kann ich halt irgendwie so Koffeintabletten nehmen oder schneller laufen oder einfach so einen Sternhimmel, ja, wo man keine Lichtablenkungen hat. Das ist wie im australischen Outback. Das kann man nicht in Worten fassen. Und dann, ja, man steht dann nachts auf und ärgert sich, weil man ja schon wieder auf Toilette muss. Aber die Belohnung dafür ist, dass man da quasi da hockt. Und dann diesen Himmel anschaut, gell, und dann vergisst man, dass es irgendwie kalt ist, dass man müde ist und so. Und dann, ja, und dann kriecht man wieder in sein Zelt. Aber einfach an diese andere Dimension, in diese andere Dimension zu kommen, wo die Sinne, ich habe das mal als Party für die Sinne bezeichnet, das kann man sich halt irgendwie gar nicht vorstellen. Da nehme ich halt alle Blasen und keine Dusche für Monate lang und was weiß ich halt irgendwie hin, um das alles zu erleben, ja.
Klingt, als wäre es wie ein Rausch, oder?
Ja, und das witzigerweise kommt das manchmal, man nimmt das dann, diesen Rausch, nicht sofort wahr, weil man irgendwie schon aufpassen muss, dass alles gut läuft. Ja? Das Leben hängt ja nicht davon ab, aber man kommt ja schon in gefährliche Situationen. Und der Rausch kommt ja manchmal hinterher, weil man einfach irgendwie gemütlich einfach irgendwo sitzen kann, so wie jetzt, und einfach erzählen kann. Und es gibt einem ja irre viel, ja.
Wenn Sie sagen, Sie sind abenteuersüchtig?
Ich würde halt sagen, ich bin eigentlich gar nicht süchtig, aber ich habe einfach etwas gefunden, was einfach mein Leben ausmacht, sagen wir, ja. Und natürlich will ich mehr und mehr, aber ich kann jetzt halt nicht sagen, also viele meinen jetzt halt, wenn man irgendwie trainiert und so, ich meine, die kann ja auch mal, ich arbeite ja ganztags für eine IT-Firma, da wird ja auch irgendwie einiges verlangt und so weiter. Es kann ja sein, dass ich halt 5 Tage lang nicht trainieren kann, aber ich bin halt nicht süchtig danach. Also andere können das irgendwie behaupten, ja, also, aber ich freue mich einfach tierisch wirklich auf das Nächste, was kommt, und stelle mir das dann einfach vor, und was man nur bedingt machen kann natürlich, aber ja. Wenn andere sagen, ich bin süchtig, dann bitte, ich bin ja schon als bekloppt bezeichnet worden, dann bin ich bekloppt, aber Hauptsache, ich kann diese Sachen nicht erleben, ja.
Und Sie laufen ja nicht nur, Sie sammeln dabei auch Spenden für soziale Hilfsprojekte. Beim Lauf jetzt durch die Wüste Gobi haben Sie ja zum Beispiel für eine tibetische Schule gesammelt. Wie kam denn die Idee dazu, dass Sie das Laufen dann auch mit Spenden für Projekte vor Ort verbinden wollen?
Also in den allermeisten Fällen ist in Wüstennähe Armut. Mir wurde es sehr klar nach den ersten Läufen in Marokko beispielsweise und dann auch in anderen Ortschaften, dass man weiß es irgendwo, dass es halt viel, ja, Bedarf gibt an Hilfe, aber dann sieht man das dann halt wirklich, man läuft irgendwie den Leuten durch die Hinterhöfe, ja, sei es in Nepal oder in Chile oder was auch immer. Und ich habe dann einfach schnell gemerkt, okay, wenn ich so dermaßen viel Energie in diese Läufe stecke und mein Leben ist dann, also ich bin dann auch, ich habe ja Sponsoren, ich habe Unterstützung, meine Kinder finden das ja toll, ich habe die Gesundheit und, dann habe ich auch die Energie, anderen eben dessen Hinterhöfe ich ja halt durchlaufe, zu unterstützen. Also ich recherchiere einfach im Netz, was es so gibt in Ausgangsortschaften, meine Läufe, und es gibt halt, ach Gott, wenn man einfach auch nur googeln, irgendwie Waisenheime in Johannesburg, oh Gott, man wird ja gar nicht fertig, also mit den ganzen Möglichkeiten. Und ich gucke dann, okay, was schaut gut aus, dann nehme ich halt Kontakt auf, und ich nehme Kontakt auf zu Leuten, die dann damit assoziiert sind, damit ich halt mir ein Bild machen kann. Das Rührendste, was ich erlebt habe, war auf Bali, nachdem ich den Lauf auf Java abgeschlossen habe. Und zwar hat eine Engländerin hat ein Waisenheim deswegen gegründet, weil sie vor Ort war im Oktober 2002 bei den Attentaten auf Bali halt, wo eben Terroristen sämtliche Kneipen und so weiter ja halt bombardiert haben. Die Indonesier waren halt komplett damit überfordert und haben dann einfach Touristen geschnappt und den irgendwelchen Opfern zugeordnet. Ja, du kümmerst dich halt darum. Es waren einfach nicht genug Plätze im Krankenhaus und Ärzte und war völliges Chaos. Und diese Engländerin, sie wurde, ich muss halt immer aufpassen, ich bekomme damit die Tränen bei dieser Geschichte, aber also die meisten Opfer waren Australier. Und die haben halt die wahnsinnigsten Verbrennungen erlitten. Und sie wurde einer Jodie O'Shea zugeordnet. Also sie soll sich halt darum kümmern. Und die australische Regierung hat ja dann halt große Flieger dann halt nach Indonesien ja geschickt. Also Militärflieger, die Krankenhäuser waren quasi, um die Leute nach Hause zu holen. Und sie sollte Jodie O'Shea begleiten nach Melbourne, also nach Hause. Und sie starb 10 Minuten vor der Landung. Ihre Eltern und ihre Familie haben am Flughafen Melbourne auf sie gewartet. Sie war halt 90%, hat sie halt Verbrennungen am ganzen Körper. Und sie, diese Engländerin, hat sich dann, sie ist ja dann zurückgeflogen und hat das als Lebensaufgabe gemacht, ein Waisenheim für die Einheimischen zu bieten. Und die habe ich dann halt ausgesucht. Ich habe halt dann ein paar tausend Euro gesammelt vorher und könnte es dann ihr halt übergeben und habe die Schule ja besucht und solche Geschichten. Also das ist ja, also für mich darf das gar nicht fehlen, also diese Hilfsaktionen. Und dieses Mal habe ich die Organisation gefragt, ob sie mir bitte helfen, eine Schule zu finden. Und ich habe dann auch gesagt, bitte kaufen Sie für 200 Euro oder 300 Euro Schulmaterial. Ja, ja, und dann habe ich halt irgendwie das Bargeld ja gehabt, also auch mit Hilfe von Artikeln in der BZ. Das könnte ich dann halt übergeben und dann das Geld, da kommen Sie halt sehr, sehr viel weiter, als man hier kommt ja beispielsweise. Und das tut ja dann gut.
Ja, das heißt, Sie würden nicht mehr laufen, ohne Spenden zu sammeln?
Nein. Nee, okay. Ich kann mir das einfach gar nicht vorstellen. Also ich setze dann einfach, ist mir halt irgendwie einfach wichtig, zurückzugeben. Ja.
Ja, wir kommen dann langsam zum Ende. Sie sind ja jetzt 61 Jahre alt. Was glauben Sie, wie lange Sie denn noch diese Extremsportart machen?
Das ist eine gute Frage, weil also ich, natürlich hat man irgendwie so ein gewisses Alter, aber man fühlt sich nicht danach. Also weder körperlich noch geistig noch sonst irgendwie wie ein Klopf am Holz. Also solange ich für diese Geschichten brenne und wenn ich überlege, was 2025 ansteht, wird mir einfach ganz anders. Ich muss mich echt beherrschen, dass ich mich auf die Arbeit konzentrieren kann. Gell? Also ich bin einfach jetzt voll Elan, bin voll Energie. Ich habe die ganzen Jahre, wo ich diesen Extremsport gemacht habe, so auf meinen Körper aufgepasst, dass er doch einiges irgendwie aushält. Ja, das kann sein, dass ich dann irgendwie einen Punkt erreiche in den nächsten Jahren, wo ich sage, okay, ich habe jetzt so viel erlebt und so viel gesehen und jetzt habe ich, gut, ich bin jetzt halt Oma geworden, ob ich das auch glauben will oder nicht. Und einfach, dass ich dann einfach andere Schwerpunkte habe hier. Also auch wenn es jetzt, das irgendwie gar nicht mehr ginge oder sowas. Also ich platze jetzt vor Dankbarkeit, also für das, was ich habe erleben dürfen.
Dann drücke ich Ihnen auf jeden Fall die Daumen für die nächsten Läufe, die jetzt nächstes Jahr dann schon anstehen. Ich wünsche viel Spaß und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben heute.
Ja, bitte, bitte. Er hat mir Spaß gemacht.
Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.